Nach einem Umsatzeinbruch und hohen Verlusten in den ersten 6 Monaten bleibt die KTM-Gruppe auch im zweiten Halbjahr deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und zwar so deutlich, dass die ohnehin nur vorsichtig optimistischen Prognosen von Ende August jetzt überraschend zurückgenommen werden mussten. Pira Mobility, warum die KTM-Gruppe immer tiefer in die Verlustzone rutscht. Magna Steyr, warum er sich in Graz jetzt Hoffnungen auf Aufträge des chinesischen Autobauers GAC macht. Und Tesla, wie der Elektropionier beim Absatz, aber vor allem bei den Produktionskosten, der Elektroflaute davonfährt. Außerdem in der heutigen Sendung, wie der kleine Wiener Maschinenbauer Starlinger sich erstaunlich erfolgreich gegen Plagiate chinesischer Mitbewerber zur Wehr setzt. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin News. Stefan Pierer hat mit seiner KTM-Gruppe schon schwere Zeiten gesehen. In den Anfangstagen etwa, 1992, als er gemeinsam mit Rudolf Knünz das damals als unsanierbar geltende Unternehmen mit einer Jahresproduktion von gerade einmal 6.000 Motorrädern übernommen hat. Oder im Jahr 2009, als Pira nach dem Einfrieren der Märkte während der Finanzkrise nur dank einer Haftung des Landes Oberösterreich fälliggestellte Anleihen bedienen konnte. Doch der Gegenwind, der Stefan Pira und seiner KTM-Gruppe derzeit entgegenbläst, hat trotzdem historische Ausmaße. Denn einerseits brechen dem Unternehmen die Absätze in bisher unbekanntem Ausmaße weg und andererseits steigen die Kosten deutlich. Die Finanzierungskosten, mit denen das weit verzweigte Händlernetz gestützt werden muss, und die Produktionskosten, vor allem in Österreich. Der Aktienkurs der Pira Mobility ist mit dem dominanten Mehrheitseigner Stefan Pira und einem Streubesitz von nur 25% nicht besonders liquide und dessen Aussagekraft daher etwas eingeschränkt. Trotzdem, seit Jahresbeginn hat die Aktie mit einem Rückgang von 75% drei Viertel ihres Wertes eingebüßt.
Pira Mobility, die Holding des Motorradherstellers KTM, leidet unter stark sinkenden Absätzen. Im ersten Halbjahr sind die Verkäufe des Motorradkonzerns um 21,2% zurückgegangen. Der aus dem geringeren Absatzvolumen erzielte Umsatz ist mit minus 27% sogar noch stärker gesunken, weil preiswertere Modelle verkauft und höhere Rabatte gewährt wurden. Ein besonderes Problem für den Motorradhersteller: die Verschuldung des Unternehmens ist zuletzt durch die Stützungsmaßnahmen von Händlern, die auf hohen Lagerbeständen sitzen, stark angestiegen. Auch deshalb ist das Unternehmen im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Die Produktion bei KTM wurde zuletzt deutlich zurückgefahren. So wurden etwa im Hauptwerk Mattighofen in den ersten 6 Monaten nur noch 76.000 Motorräder hergestellt. Im Vorjahr waren es fast 112.000. Im Rahmen des laufenden Sparprogramms wurden Entwicklungsaktivitäten des Konzerns mit den Marken KTM, Husqvarna, GasGas und MV Agusta beim indischen Partner Bajaj und dem chinesischen Joint-Venture-Partner CF Moto gebündelt, was den Abbau von 370 Angestellten vorwiegend in Österreich zur Folge hatte. Weitere 200 Stellen werden derzeit gestrichen. Wir haben frühzeitig tiefgreifende Maßnahmen gesetzt, die zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse führen werden, sagte Stefan Pierer noch Anfang September. Doch diese Einschätzung erwies sich als zu optimistisch. Zwar greifen die Kostensparmaßnahmen, doch der Absatz schwächelt deutlich länger als geplant. In den USA sind die Verkaufszahlen im Zeitraum Jänner bis September um 6,3% zurückgegangen. Der September war mit einem Minus von 14,6% sogar der schwächste Monat seit Jahresbeginn. In Europa liegen die Zulassungsdaten für den Motorradgesamtmarkt bis September 2024 zwar durch Anstiege im Niedrigpreissegment auf dem Vorjahresniveau, doch auch hier schwächt sich der Absatz wieder ab. Nun hat die Pira Mobility Gruppe mit einer Gewinnwarnung die Prognosen für das Gesamtjahr kassiert. Die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten länger an als angenommen. Die europäische Wirtschaft stagniert, wobei sich insbesondere der wichtige deutsche Markt in einer Rezession befindet. Es kann nicht von einer raschen Erholung ausgegangen werden, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Zwar dürften aufgrund der starken Produktionsdrosselung die Lagerbestände leicht gesunken sein, doch eine Entlastung für die Finanzen der Pira-Gruppe stellt das offenbar nicht dar. Durch stärkere Unterstützungsmaßnahmen im Händlernetz ist das Working Capital und damit die Neuverschuldung und der Zinsaufwand der Pira-Gruppe weiter gestiegen. Der außerordentliche Abwertungsbedarf werde zudem höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Bis Jahresende soll auch eine Überprüfung hinsichtlich nicht zahlungswirksamer Wertanpassungen vorgenommen werden. Der Vorstand der Pira Mobility Group wird wohl als ein Signal der Angestellten und an den Kapitalmarkt drastisch verkleinert. An der Spitze des Konzerns, zu dem neben KTM auch die Marken Husqvarna, GasGas und MV Agusta gehören, haben nur noch Firmenchef Stefan Pira und Gottfried Neumeister das Sagen. Letzterer war erst mit Anfang September ins Unternehmen gekommen, stieg dort aber sofort als Co-Chef ein. Jetzt bildet der 47-Jährige gemeinsam mit Pira die Doppelspitze. Die bisherigen Pira Mobility-Vorstände scheiden zwar aus ihrer Funktion im Management der Holdinggruppe Pira aus, dürften jedoch in ihren jeweiligen Funktionen in den Pira Mobility-Konzerntöchtern verbleiben. So bleibt etwa Hubert Trunkenpolz, dessen Vorfahre Erich Trunkenpolz der KTM als Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen seinen Namen gegeben hat, als Vorstand für Brandmanagement für die KTM AG zuständig. Auch Alex Pira wird in der KTM AG als Vorstandsmitglied für Digitalisierung und Innovation zuständig bleiben. Außerdem bleibt der Geschäftsführer des ebenfalls zur Pira Mobility gehörenden Industrieunternehmens Kiska. Tatsächlich beendet hat Stefan Pira die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Weggefährten Viktor Siegel. Siegel, der insgesamt 12 Jahre lang verschiedene Vorstandsposten in den Unternehmensgruppen von Stefan Pira bekleidete, trat sein Amt als Finanzvorstand der Pira Mobility erst im April 2023 an, man hat sich jedoch im Sommer im gegenseitigen Einvernehmen, wie es heißt, getrennt. Regulär wäre Siegels Mandat erst mit 2027 ausgelaufen.
Bei Magna Steyr in Graz sucht man händeringend nach Neuaufträgen. Die Automobilproduktion in den ehemaligen Grazer Puchwerken hat 125 Jahre Tradition und hat sich seit den 1970er Jahren auf die Auftragsfertigung für renommierte Marken wie Mercedes, BMW oder Volkswagen spezialisiert. Mit der Krise der europäischen Automobilindustrie verschwanden zuletzt auch die Aufträge für die Serienentwicklung und die Produktion ganzer Modellreihen. Im ersten Halbjahr ist die Produktion mit 40.900 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel eingebrochen. Noch dieses Jahr läuft zudem die Fertigung des Jaguar E-Pace und des I-Pace aus. Der BMW Z4 und der Toyota Supra werden nur noch im kommenden Jahr produziert. Neuaufträge müssten angesichts von Laufzeiten von bis zu 1 und 2 Jahren längst in der Pipeline sein. Bei Magna Steyr setzt man daher jetzt auf chinesische Hersteller.
Auf diesem Elektro-SUV ruhen derzeit große Hoffnungen in Graz. Der GAC A&V, ein kompakter Crossover mit einer Reichweite von 520 Kilometern, ist in der Vorwoche auf dem Pariser Autosalon für den europäischen Markt vorgestellt worden. Ab 2025 soll er in Europa vorfahren. Geschätzt 30.000 bis 35.000 Euro soll der A&V kosten und produziert werden könnte der Elektro-SUV mittelfristig in Graz. Eine hochkarätige Delegation von GAC, zu der auch Feng Jia, Präsident der GAC-Gruppe, und Wei Haigang, Präsident von GAC International, gehört haben dürfte, soll noch vor dem offiziellen Start der Pariser Automesse einen Abstecher zum Auftragsfertiger Magna Steyr in das Werk nach Graz-Liebenau gemacht haben, berichtet die Steirische Kleine Zeitung. Magna Steyr setzt nach dem Ausfall europäischer Hersteller zunehmend auf chinesische Autobauer. Verhandlungen für Entwicklung und Produktion sind zuletzt mit Chery Automobile und auch mit Geely geführt worden. Bei Magna hat man eigene Teams mit der komplexen Angebotserarbeitung zusammengestellt und damit auch Hersteller wie XPeng oder BYD angesprochen. Sobald feststeht, welche Fertigungstiefe die Produkte chinesischer Hersteller hier in Europa haben müssen, um den Strafzöllen der Europäischen Union zu entgehen, sollten Entscheidungen chinesischer Anbieter leichter fallen. Denn der eigentliche Grund für das Interesse der Chinesen an Produktionskapazitäten in Europa sind die geplanten EU-Zölle, die auf E-Autos aus chinesischer Produktion ab November zusätzlich zu den bestehenden 10% Einfuhrzöllen aufgeschlagen werden. Insgesamt könnten sich damit importierte E-Autos um bis zu fast 50% verteuern. Die lokale Produktion in Europa wäre eine der Möglichkeiten, das Thema Zölle zu lösen. Wir untersuchen diese Möglichkeit sehr aktiv. Räumt Wei Heigang, Präsident von GAC International, dann auch im Rahmen der Vorstellung des ANV am Pariser Autosalon ein. Die Gespräche, so Heigang, befänden sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Noch werde überlegt, ob ein neues Werk gebaut, ein bestehendes Werk mitbenutzt oder sogar übernommen werden soll. Fest steht, GAC braucht schnell Produktionskapazitäten. Größtes Fragezeichen für die Chinesen bei Magna dürften die hohen Produktionskosten sein, die für den Crossover mit einem geplanten Preis von unter 40.000 Euro anfallen. Der staatliche Autobauer GAC, der im südchinesischen Guangzhou beheimatet ist, ist die Nummer 3 der chinesischen Hersteller. Noch verkauft man keine Autos in Europa. Wie nahezu alle staatlichen Konglomerate in China leidet auch GAC unter eher ineffizienten Strukturen und ist stark von den Gewinnen der Gemeinschaftsfirmen abhängig, die man in China mit Toyota, Honda oder Fiat Chrysler aufgezogen hat. Seit 2022 baut GAC in Europa Stützpunkte aus, wie ein Design Center in Mailand. Bis 2028 will man in Europa eine vollständige Modellpalette anbieten und ab 2030 rund 500.000 Autos in Europa verkaufen.
Das erste Halbjahr 2024 war kein gutes für Tesla. Der Elektropionier galt als der Gradmesser und fast ein bisschen sowas wie der Beweis dafür, um wie viel schleppender als gedacht sich der globale Umstieg vom Verbrenner auf den Elektromotor gestalten wird. Mit einem Absatzrückgang und einer geringeren Marge bei Tesla schien die These von der Elektroflaute bestätigt. Doch jetzt gelang dem Konzern die Trendwende. Trotz deutlichem Umsatzminus in Europa gelang dem Unternehmen weltweit ein Umsatzplus. Fast noch bedeutsamer, der Konzern schafft, was bisher nur der chinesische Mitbewerber BYD zustande gebracht hat. Die Gewinnmarge zu erhöhen, während im globalen Wettbewerb die Verkaufspreise sinken. Das Gewinnplus hat vor allem einen überraschenden Grund.
Der US-Elektroautohersteller Tesla hat, auch dank gesunkener Produktionskosten, den Turnaround bei der Gewinnmarge geschafft. Die Gewinnmarge habe im dritten Quartal 19,8% betragen, teilte der Konzern von Elon Musk mit. Analysten waren von nur 17,3% ausgegangen, nach 18% im zweiten Quartal. Die operative Marge von Tesla, die angesichts der hohen Finanzeinnahmen aus Verschmutzungszertifikaten ein klares Bild über den Zustand des Autobauers erlaubt, ist sogar noch stärker angestiegen. Der operative Gewinn aus der Autoproduktion ist im dritten Quartal auf 10,8% gestiegen, ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Damit gelang Tesla jetzt, was BYD bereits Anfang des Jahres geschafft hat: die Margen zu erhöhen, obwohl die Preise gesenkt werden. Um die Nachfrage nach den Fahrzeugen anzukurbeln, hatte Tesla wiederholt die Preise gesenkt, was auf den Gewinnmargen lastete. Die Tesla-Preise liegen zwar immer noch höher als bei den vielen traditionellen Autobauern, sind inzwischen aber deutlich geringer als noch Anfang 2022. Der Zertifikatehandel entwickelt sich bei Tesla mittlerweile zur echten Cash-Cow. Denn der Grund für die bilanzielle Anomalie, dass bei Tesla der Gesamtgewinn höher ist als der Ertrag aus dem gewöhnlichen Betrieb, erklärt sich aus den Finanzerträgen, die Tesla mit dem Verkauf von Verschmutzungszertifikaten an andere Autohersteller erzielt. Hersteller wie BMW, VW oder die Stellantis-Gruppe, die einen hohen Anteil an Verbrennern in der verkauften Flotte haben, können mit dem Kauf von Tesla-Zertifikaten ihre regulatorischen Vorgaben zum Senken der CO2-Emissionen ihrer Flotten erfüllen. Die Einnahme aus Emissionsrechten sollen für Tesla dieses Quartal die zweithöchsten in der Firmengeschichte gewesen sein. Für das laufende Jahr rechnet Tesla noch mit einer leicht über dem Vorjahr liegenden Zahl an Auslieferungen, vor allem durch den starken chinesischen Markt. Für das kommende Geschäftsjahr sieht Tesla-Chef Elon Musk die bisherige Elektroautoflaute global überwunden und gibt sich stark optimistisch. Wir erwarten einen Anstieg der Fahrzeugverkäufe im nächsten Jahr um 20-30%. So Elon Musk im Anschluss an die Präsentationen der Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz. Eine endgültige Absage gibt es bei Tesla übrigens für ein lang erwartetes, mit 25.000 Euro günstiges Einsteigermodell. Statt diesem Einsteigermodell plant Tesla kostengünstigere Versionen bestehender Modelle, die nach Abzug von Förderzahlungen unter diesen Schwellenwert kommen sollen.
Die Geschichte des familiengeführten Wiener Maschinenbauers Stalinger ist bemerkenswert. Seit 1835, damals regierte Franz I. als letzter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches dieses Land, produziert Stalinger zuerst Dampfmaschinen und dann ab 1897 Textilmaschinen. Mit dem Umbruch in der Textilindustrie in Europa wandelt sich auch Stalinger und wurde zum Spezialhersteller für Spulmaschinen für synthetische Fasern, wie sie etwa zur Produktion von Gewebesäcken verwendet werden. Schon in den frühen 1970ern lieferte man riesige Maschinenanlagen für die sprichwörtlichen Reissäcke, die dort umfallen, in das damals bitterarme China. Heute macht der Familienbetrieb mit rund 1000 Mitarbeitern, davon 600 in Österreich, rund 400 Millionen Euro Umsatz. Und das Unternehmen hat vor allem im asiatischen Raum so einen klingenden Namen, dass Produktpiraten nicht etwa die Produkte, sondern die Sackkonfektionsanlagen von Stalinger selbst plagieren.
Der Wiener Maschinenbauer Stalinger hat sich erfolgreich gegen Patentverletzungen in China gewehrt. Eine Klage wegen Verletzung mehrerer Patente sei unter strengen Auflagen für die Maschinenhersteller außergerichtlich beigelegt worden, teilte das Unternehmen mit. Die beklagten Maschinenhersteller haben die von ihnen begangenen Patentverletzungen bestätigt und die Produktion sowie den Vertrieb der kopierten Anlagen umgehend eingestellt. Nachgebaut worden sei eine Anlage zur Herstellung von Säcken aus Kunststoffgewebe, die besonders im asiatischen Raum häufig verwendet werden. Das rechtliche Vorgehen gegen Kopierer von Technologien, aber auch gegen Benutzer kopierter Produkte, zeigte in China wie auch in anderen Ländern Wirkung. Nur die Besten werden kopiert, wie es so schön heißt. Es ist allerdings ein schwacher Trost, wenn das für innovative Maschinenbauer wie uns wirtschaftliche Konsequenzen hat. So Harald Neumüller, CSO von Stalinger. Auch Kunden derartiger Maschinenhersteller müssen mit Klagen rechnen. Schließlich gelten sie als Käufer und Benutzer kopierter Maschinen ebenfalls als Patentverletzer. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Nachbauten der Sack-Konfektionsanlage AdStarCon für Kunststoffgewebesäcke der Marke AdStar. Der lang erwartete Deal ist unter Dach und Fach. Die Voestalpine verkauft seine kriselnde deutsche Tochtergesellschaft Buderus Edelstahl an den Münchner Investor Mutares. Die Transaktion soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Verkauf erwartet die Voestalpine eine Verbesserung des operativen Ergebnisses um 30 Millionen Euro im nächsten Geschäftsjahr. Die High Performance Metal Division fokussiert sich nun auf Hochleistungswerkstoffe, da der Preisdruck im Werkzeugstahlbereich durch außereuropäische Konkurrenz steigt. Mutares plant eine Optimierung der Prozesse und eine Verschlankung der Kostenstruktur bei Buderus, was möglicherweise zu Personaleinschnitten führen könnte. Trotzdem wird erwartet, dass die Mehrheit der Angestellten langfristig am Standort bleibt. Buderus Edelstahl beschäftigt derzeit 1130 Personen und erzielte zuletzt einen Umsatz von 362 Millionen Euro. Die Voestalpine selbst hat kürzlich eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 24/25 herausgegeben, da die Konjunkturkrise in Deutschland, insbesondere in der Automobilindustrie, das Unternehmen belastet. Die Maschinen- und Anlagenbauergruppe Wintersteiger mit Sitz in Ried im Innkreis hat seit 2020 rund 15 Millionen Euro am Standort investiert. Heuer kamen eine vertikale Lagererweiterung und ein modernes Bearbeitungszentrum dazu. Mit der vertikalen Erweiterung auf einer bestehenden Produktionshalle werde Flächenversiegelung vermieden und in dem automatisierten Lagerplatz für 50.000 unterschiedliche Kleinteile geschaffen. Die Investitionssumme für dieses Projekt beläuft sich auf 4,5 Millionen Euro. Der Abschluss ist für 2025 geplant. Wintersteiger setzte im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 1200 Angestellten 246 Millionen Euro um. Bei einem EBITDA von 35 Millionen Euro und einer Ergebnismarge von 14%. Zudem wurde die Firmengruppe 2023 durch Ausgründungen zu einer Industrieholding umgebaut, um das Wachstum zu beschleunigen.
Ja, das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Noch mehr Insights in die Industrie finden Sie in den Magazinen in unserem Shop. Und dazu jede Menge Goodies wie Kaffeetassen, T-Shirts oder Pullis im Neugier-Design. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie uns auf LinkedIn oder unserem Player zuschauen und mehr von uns wollen, dann können Sie dies in unserer Mediathek auf der Webseite unter industriemagazin.at/news-tv tun. Ja, mir bleibt jetzt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.